Selbst wenn man daran glaubt, dass vielleicht viele Sachen irgendwie für einen Grund da sind, haben wir ja trotzdem Handlungsspielraum, wie genau wir da hinkommen, was genau wir machen, wie genau man mit umgeht. Und ich denke, das ist das Spannende. Ich bin nicht so wirklich religiös aufgewachsen, ich bin eher philosophisch aufgewachsen. Wir haben vorhin drüber geredet, Heidelberg, Philosophenweg und so. Wir hatten ja viele der Philosophen da. Und ich fand es immer spannend, Viktor Frankl, der hat mich extrem inspiriert. War ja Psychotherapeut, der den Holocaust überlebt hat. Und der hat sehr viel so in die Richtung gearbeitet. Mensch, wie können wir uns in Situationen, wo man sich die Situation nicht wirklich aussuchen kann, trotzdem noch irgendwie Sinn darin finden? Und darum geht es halt oft in der Serendipität, dass man sagt, ja, vielleicht ist hier eine Krise. Wir sind als Unternehmen fast bankrott. Aber was machen wir jetzt damit?
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Gespräche von morgen. Ich bin dein Host Jonathan, habe heute ein super cooles Thema für dich. Und zwar spreche ich mit dem Glücks- und Serendipitätsforscher, der sich auch viel mit dem Thema Purpose-Driven Leadership auseinandersetzt, Christian Busch. Und ich muss sagen, ich bin total begeistert über das Gespräch, was sich da entwickelt hat zwischen uns beiden. Wir haben über viele, viele Themen gesprochen, unter anderem, wie es denn gelingen kann, Glück im Leben zu kultivieren, was es da für Prozesse gibt, was seine Learnings sind, wie sie zu dem Thema überhaupt forschen, aber auch Dinge, wie man denn vielleicht das Glück begünstigen kann und die Liebe seines Lebens findet, oder auch, wie man es schafft, seine Organisation so auszurichten, dass sich vielleicht noch mehr Möglichkeiten auftun, die dann helfen, erfolgreich unterwegs zu sein. Also ich bin mir sicher, egal in welchem Stadium du gerade in deinem Leben unterwegs bist und was für dich gerade eine hohe Relevanz hat, du wirst hier sehr, sehr viel für dich mitnehmen. Christian, herzlich willkommen bei unseren Gesprächen von morgen. Freue mich sehr, dass du mit dabei bist.
Vielen Dank.
Ich würde gerne mit einer Sache starten, die ich gelernt habe in der Vorbereitung auf unser Gespräch, und zwar von dir, und das ist die Hakenstrategie. Wir können gleich darüber sprechen, was die Hakenstrategie ist, aber mich würde interessieren, wie du dich aktuell vorstellst. Ich meine, wir sprechen jetzt zum ersten Mal. Wenn ich sage, Christian, sag mal 3, 4 Takte zu dir, wie würdest du die Hakenstrategie so anwenden, dass ich eventuell anbeißen kann und dann das Thema, was ja im Mittelpunkt unseres Gesprächs heute stehen wird, nämlich die Serendipität, vielleicht zu deinen Gunsten begünstigt werden kann?
Ja, absolut gerne. Also ich bin der Christian. Ich lehre und forsche in Richtung Purpose-Driven Leadership. Also wie können wir Führung sinnhafter gestalten? Und habe jetzt gerade ein Buch geschrieben über den Erfolgsfaktor Zufall. Also wie wir im Prinzip mehr aus Zufällen machen können. Aber was mich wirklich so richtig interessiert zurzeit ist Kindererziehung, weil wir eine 19-monatige Tochter gerade hatten, die uns sehr auf Trab hält, und ich lerne gerade sehr viel dazu.
Okay, sehr schön. Und vielleicht magst du jetzt mal was dazu sagen, was du damit gemacht hast, weil du sagst ja, dass die Hakenstrategie, wenn ich es richtig verstanden habe, dazu dann eigentlich dient, dass du mir jetzt 3, 4 Themen hingespielt hast und ich sag vielleicht, hey, das ist zwar jetzt nicht der Fall, aber ich habe ja auch gerade eine Tochter, die ist 22 Monate alt. Wie gehst denn du das Thema an? Oder ich könnte sagen, hey, Purpose-Driven Leadership, wir machen bei von morgen ja auch sehr viel zu dem Thema. Eventuell gibt es Anknüpfungspunkte. Lass uns nicht mal überlegen, wollen wir da irgendwas zusammen machen? Oder das ist der Gedanke, dass ich dann sage, du schmeißt mir eigentlich 3, 4, 5 Köder hin und irgendeinen werde ich hoffentlich anbeißen. Oder einfach drüber hinweggehen und sagen, jetzt rede ich über mich. Aber das wollen wir mal nicht hoffen.
Genau darum geht es. Also, dass man im Prinzip schaut, wie kann man zufällige oder nicht so zufällige Überschneidungen finden mit der anderen Person und im Prinzip so einen Möglichkeitsraum schaffen. Weil wenn du mich jetzt nur fragst, hey, was machst du beruflich? Und ich sage, ja, ich bin Professor, dann haben wir vielleicht nicht so viel, worüber wir sprechen können. Aber wenn ich genau dir 3, 4 Anhaltspunkte gebe, kannst du dir aussuchen, welchen du am spannendsten findest. Und da ist es eben natürlich immer spannend, denke ich, vor allem im Business-Kontext, weil wir fokussieren ja immer sehr darauf, hier, das ist die eine Message, die ich habe, der eine Pitch, den ich habe. Aber im Endeffekt kann man ja viel sinnstiftendere Beziehungen mit der anderen Person auch ermöglichen, wenn man wirklich auch über andere Dinge ein bisschen redet, und dann auf diesem Vertrauen basierend, quasi dann weitergeht. Und deswegen, also da kommen dann, was wir sehr viel sehen, so in unserer Arbeit, ist, dass dann, wenn ein Gaming-Entrepreneur geht auf eine Konferenz und erzählt dann, hey, ich bin Gaming-Entrepreneur, aber interessiere mich eigentlich für schwarze Löcher und Metaverse, dass dann irgendwie Leute sagen, Mensch, so ein Zufall hier, ich auch, schwarze Löcher finde ich spannend. Und dann nach einer Stunde, hey, ich mag dich, kann ich dir irgendwie helfen? Und dann ist es halt ein Investor, der irgendwie auch Leute vorstellen kann. Also es sind so Sachen, wo es das Leben dann eben auch lebenswerter macht. Also es führt zu dieser Serendipität, zu diesem aktiven Glück oftmals, aber B, es hilft uns eben auch ein bisschen mehr Sinn, stiftendere Unterhaltung auch zu führen.
Ich habe mich an der Stelle gefragt, als ich es zum ersten Mal gehört habe, wenn ich einen Zufall ja begünstigen möchte und mit dieser Hakenstrategie rausgehe, ist es dann nicht so, dass ich mit einer gewissen Erwartungshaltung rausgehe und mir denke, okay, hoffentlich beißt jemand an, oder würdest du sagen, nee, das ist schon die falsche Haltung? Weil du sprichst ja auch ganz viel über Mindset, und ich habe mich viel gefragt, okay, wie kann ich eine Haltung so erzeugen, dass ich sage, ich versuche es zu begünstigen, aber nicht zu erzwingen. Nicht so, okay, bitte beiß an.
Absolut, es ist ja wie bei der Liebe, ja. Wenn man auf der einen Seite, wenn man die Augen offen hält, ja, ist es wahrscheinlicher, dass du die Liebe deines Lebens da kennenlernst. Aber wenn du es zwingst und wenn du dann quasi desperate wirst und irgendwie, ich will, ich muss, dann geht's ja normalerweise schief. Also es ist wirklich so ein ähnliches Phänomen, wo man sagt, ich baue einen Muskel fürs Unerwartete, ich probiere mich vorzubereiten, einfach auch, um mich wohler zu fühlen. Ich denke vor allem für mehr introvertierte Menschen ist es ja auch schön, wenn man so ein bisschen ein paar Sachen parat hat, die man einfach so einfließen lassen kann, aber gleichzeitig zwingt man es halt nicht. Und das ist ja die Gefahr, vor allem für Unternehmer und so, ne? Wenn man so einen Pitch hat und so, und dann geht man überall hin und dann pitcht man einfach, dass man dann halt schnell auch so die Konzentration des anderen verliert. Aber wenn man im Prinzip dann sagt, okay, ich gehe in die Konversation rein mit der Hoffnung, dass es eine spannende Person sein kann, die können sich ja dann aussuchen, was sie spannend findet. Aber im Endeffekt, ich erzwinge es einfach auch nicht, weil das Spannende ist ja auch, und das ist genau die Lebenshaltung ja auch dahinter, dass die spannendsten Sachen ja nicht unbedingt direkt in der Transaktion in dem Moment passieren, sondern es ist ja eher, wir haben jetzt eine tolle Konversation, dann bleiben wir in Kontakt, dann irgendwann baut ihr was in Heidelberg auf und dann ist vielleicht ein Freund von mir, der da helfen kann. Ne? Das sind ja Sachen, da baut man eine Beziehung, wo die richtig interessanten Sachen viel später passieren. Und ich denke, das ist so ein bisschen, wo man einfach wegkommt von dieser Idee, ich muss jetzt direkt was dabei rausschlagen, so transaktionell zu, nein, 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 ich möchte hier einfach eine sinnstiftende Beziehung bauen und dann später irgendwann vielleicht kommt was Spannendes dabei raus, aber man erzwingt es halt nicht.
Ja, das wollte ich gerade sagen, so dieses, es ist was Ungezwungenes und dadurch auch irgendwo angenehmer, dadurch hat man auch eine andere Form der menschlichen Begegnung. Ich finde es übrigens interessant, du hattest die Liebe angesprochen, ist ja bei so Themen wie Respekt oder auch so Vertrauen, solchen Themen ist das ja auch ganz stark so. Du kannst nicht sagen, Christian Mann, ich habe jetzt so viele coole Sachen gemacht, jetzt respektier mich, sondern es kommt ja eher eigentlich dann in der Art und Weise, wie wir unsere Beziehung aufbauen.
Absolut. Und das ist ja das Spannende dann, dass im Prinzip, das ist ja wie bei Werten, ja. Leute, die irgendwie ein Unternehmen sagen, wir wollen jetzt hier Werte und so weiter, und dann haben sie oftmals Narrativ, aber es zeigt sich da nicht so im Day-to-Day, wenn man ins Office geht und sagt, Montagmorgens, ja, aber wie zeigt sich jetzt hier Werte wie Respekt und so weiter? Und da bin ich ein riesiger Fan von diesen Micro-Actions. Also wirklich überlegen, was sind denn so kleine Sachen, die dann Respekt zeigen. Also beispielsweise, es gibt ein tolles Unternehmen, Reconstructed Living Labs, von denen habe ich unglaublich viel gelernt. Die sind in den Cape Flats in Cape Town. Und musst dir vorstellen, das ist ein Gebiet, wo Leute keine Ressourcen haben. Es ist unglaublich viel Kriminalität. Und normalerweise der Weg, Respekt zu bekommen, ist eine Pistole. Ne? Das ist im Prinzip, es ist Gewalt, weil Gewalt im Prinzip dann, das ist eben die Macht des Stärkeren, die sich da durchsetzt. Aber was dann die Reconstructed Living Labs macht, ist, sie machen so Ausbildungsprogramme für Menschen aus solchen Hintergründen. Wenn du da bei denen ins Office reinkommst, dann geben die dir frisch gebrühten Kaffee. Und der Grund, warum sie das machen, ist, dass sie sagen, das ist das erste Mal, dass die Person, die ihr ganzes Leben nicht respektiert wurde, sich immer irgendwie Respekt erschaffen musste, dass sie hier reinkommen und Respekt dadurch bekommen, einfach, dass sie ein Mensch sind, dass sie hier reinkommen und wir geben ihnen frischen Kaffee, weil wir sie als Mensch respektieren. Die Pistole können sie draußen lassen, ihr kommt hier rein und ihr werdet hier wertgeschätzt. Und ich denke, das ist halt das Spannende, dass man, wenn man sich wirklich überlegt, wie setzt sich denn zu deinem Punkt, ne? Wenn man überlegt, wie kommt man von Transaktionen weg zu irgendwie sinnstiftender Beziehung und so weiter, das sind ja wirklich Sachen, das kann man Leuten nicht so wirklich erzählen, sondern man muss es praktizieren. Und ich denke, das ist ja das Wichtige, so sich überlegen, was sind denn die Sachen, die ich praktizieren möchte? Wer möchte ich sein? Was ist authentisch ich? Bin ich authentisch, wenn ich irgendwie nur probiere, was zu verkaufen? Oder bin ich authentisch, wenn ich sage, hey, ich will eine coole Person hier kennenlernen, ich möchte jemand sein, der verlässlich ist, aber im Endeffekt die schönsten Sachen passieren dann normalerweise aus der Situation.
Ein kleiner Exkurs, wo sitzen die denn in den Cape Flats? Ich habe in Kapstadt meine Schule fertig gemacht, ich habe da eine ganze Weile gelebt, deswegen, die würde ich gerne mal besuchen, wenn ich das nächste Mal dort bin.
Absolut, absolut empfehlenswert. Das ist Bridgetown, das ist da so ein Gebiet drin und absolut klasse. Die haben so ein Impact Center da, wo du reingehen kannst und unglaublich, wie die auch beispielsweise Kunst verwenden. Also die haben beispielsweise lokale Künstler, die dann auch schöne Sachen mit reinstellen, einfach auch so ein bisschen die Idee, hey, wir haben zwar keine Ressourcen, aber das heißt nicht, dass dann die Schönheit hier nicht eine Rolle spielen sollte und so weiter. Also wirklich ein riesig toller Ansatz auch, um Menschen Würde zu geben. Und wirklich auch das Spannende ist, die haben konstant Serendipity, also konstant dieses Glück passieren,
Ja.
weil im Prinzip aus Notwendigkeit heraus die konstant immer irgendwie Punkte verknüpfen und hey, alte Garage, super, kann ein Training Center sein und so weiter und so weiter. Also hoch, hoch empfehlenswert, da eine Stippvisite zu machen. Sie sind immer sehr offen auch für Besucher.
Das klingt super. Vielleicht kannst du mir im Nachgang den Link schicken, dann können wir das in den Kommentaren dann verlinken. Jetzt haben wir mehrfach den Begriff Serendipität oder du hast es im Englischen gesagt, da ist es auch deutlich geläufiger. Das finde ich ganz spannend. Genannt. Was verbirgt sich dahinter? Für diejenigen, die noch nie Serendipität gehört haben, ist ja dann doch eher ein sperrigerer Begriff, den man jetzt im Alltag nicht so häufig mal irgendwie beiläufig dann hört.
Also Serendipity ist aktives Glück. Also es ist in Abgrenzung zum blinden Glück. Blindes Glück ist Geburtslotterie, all diese Sachen, die wir uns nicht aussuchen können, wo dann sehr viel soziale Ungleichheit auch herkommt. Und Serendipity ist aktives Glück. Im Prinzip, wie gehen wir mit dem Zufall um? Also Beispiel, stell dir vor, du hast erratische Handbewegungen, wie ich sie habe, und verschüttest auf einmal Kaffee auf eine Person neben dir aus Versehen. Person guckt dich ganz böse an, aber du hast das Gefühl, da könnte was sein. Jetzt hast du viele Optionen, ne, auf diesen Zufall zu reagieren. Eine Option ist, du sagst nur, tut mir leid, gehst raus, denkst dir, ah, was hätte passieren können, hätte ich mit der Person gesprochen. Option zwei, du fängst eine Konversation an und es wird die Liebe deines Lebens oder deine nächste Mitgründerin und so weiter. Also der Punkt ist, wie gehen wir mit dem Zufall um? Was machen wir mit dem Zufall? Und da ist halt das Spannende, dass sehr viele Innovationen von Viagra, Penicillin, Post-it Notes, Kartoffelwaschmaschinen kommen davor, aber auch hier auch, wie finden wir die Liebe oftmals und so weiter. Also das Spannende ist, dass wir, wenn man im Leben zurückschaut, zwar oft sagt, ah ja, das war Zufall, aber wenn man sich wirklich mal überlegt, was war meine Rolle darin, sieht man, dass es normalerweise eine Interaktion ist zwischen Zufall und menschlichem Handeln.
Bevor wir darüber sprechen, wie ihr das jetzt genau erforscht, magst du vielleicht noch deine, wenn man auf dein Leben schaut, deine Lieblings-Serendipitätsgeschichte aus dem Leben des Christian Busch erzählen? Was gab es bei dir, wo du sagst, hey, das ist total abgefahren, dass mir das passiert ist?
Mein ganzes Leben ist eine Verkettung von Zufällen, aber der letzte tolle Zufall, der mir passiert ist, war jetzt vor 3 Jahren, Sommer 2020. Ich hatte gerade Covid überlebt, hatte schwere, das war vor Impfung und so, gerade schwere Erkrankung überlebt und hatte da so diese ganzen, Mensch, hey, du sitzt hier allein im Apartment und machst immer irgendwie Passion und Purpose und so weiter, aber selber hier, liebesmäßig und so weiter, und hier wirklich auch eine Family um dich rum und so, nicht wirklich, ne? Und es hat ein bisschen bei mir dann quasi so diesen Shift, so, hey, ich will mich auch wieder mal einlassen auf eine wirkliche Beziehung und auch doch mal die Augen wieder offen halten, auch in der Hinsicht. Und habe dann zufälligerweise eine alte Freundin von mir wieder getroffen, die ich schon sehr, sehr lange kannte, aber wir haben uns, waren halt Freunde, haben uns wieder getroffen und zu unserem absoluten Verblüffen komplett ineinander verliebt. Und jetzt, 3 Jahre später, ist sie meine Frau, wir haben eine 19-monatige Tochter und ja, sie hält uns sehr, sehr auf Trab, wie du wahrscheinlich auch an den Augenringen hier sehen kannst.
Was sagst du den Menschen, die sagen, ich glaube aber gar nicht an Zufälle? Hört man ja auch häufig so, nee, Zufälle gibt's ja gar nicht, es passiert ja alles für einen Grund.
Das Spannende ist ja, es ist im Prinzip oftmals ja die Frage Schicksal, also ist alles vorherbestimmt und gibt es da irgendwie einen großen Gott, der im Prinzip alles schon vorherbestimmt hat oder eben genau ist es was, was halt unerwarteterweise passiert, aber ja, es ist halt so. Und dann Serendipity bringt es ein bisschen zusammen zu sagen, hey Mensch, kann man Sinn in jeder Situation finden, egal was sich die Situation präsentiert. Also egal was wir vorgesetzt bekommen, was machen wir jetzt damit? Und da gibt es ja diese alte, da gibt es viele verschiedene Versionen von der Geschichte, aber im Prinzip so diese Idee, weißt du, da betet jemand zu Gott und sagt, Gott, 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 bitte lass mich in der Lotterie gewinnen, nichts passiert, betet wieder, lass mich in der Lotterie gewinnen, nichts passiert. Und dann irgendwann sagt Gott, ja Mensch, du musst halt mal ein Ticket hier kaufen, einen Lottoschein kaufen, sonst kann ich dich nicht gewinnen lassen. Und im Prinzip, da habe ich mich mit einem streng religiösen Freund von mir mal drauf geeinigt, dass im Prinzip, selbst wenn man daran glaubt, dass vielleicht viele Sachen irgendwie für einen Grund da sind, haben wir ja trotzdem Handlungsspielraum, wie genau wir da hinkommen, was genau wir machen, wie genau man mit umgeht. Und ich denke, das ist das Spannende. Ich bin nicht so wirklich religiös aufgewachsen, ich bin eher philosophisch aufgewachsen. Wir haben vorhin drüber geredet, Heidelberg, Philosophenweg und so. Wir hatten ja viele der Philosophen da. Und ich fand es immer spannend, Viktor Frankl, der hat mich extrem inspiriert. Der
Ja.
hat, war ja Psychotherapeut, der den Holocaust überlebt hat. Und der hat sehr viel so in die Richtung gearbeitet. Mensch, wie können wir uns in Situationen, wo man sich die Situation nicht wirklich aussuchen kann, trotzdem noch irgendwie Sinn darin finden? Und darum geht es halt oft in der Serendipität, dass man sagt, ja, vielleicht ist hier eine Krise. Wir sind als Unternehmen fast bankrott. Aber was machen wir jetzt damit? Ist es jetzt endlich was, was uns zwingt, dann vielleicht das Business Model zu überdenken und dann vielleicht ein noch besseres Produkt zu schaffen? Und das ist dann wirklich das Tollste. Und das ist halt in unserer Forschung oftmals, was kommt, dass oftmals, wenn Leute ihre Erfolgsgeschichten erzählen, fängt es irgendwo in der Krise an und es wird so der Wendepunkt. Und der Wendepunkt hätte aber auch komplett anders ausgehen können, hätten die anders reagiert. Und das ist halt so das Spannende dann, man kann sich so diese Counterfactuals anschauen, was hätte passieren können, hätte ich anders gehandelt. Und da sieht man ja quasi, wie viel Spielraum man hat normalerweise, um mit dem Zufall umzugehen.
Ich sehe viele Parallelen, als du gesagt hast, den Sinn in jeder Situation zu finden, war mein erster Gedanke tatsächlich. Frankl, ich habe Philosophie studiert. Das war das erste
Ah, nice.
Seminar, was ich je besucht habe. Das war im Februar 2011. Kann ich mich noch genau daran erinnern, in der Kaulbachstraße bei Michael Bort zum Thema Viktor Frankl trotzdem Ja zum Leben sagen. Hat mich auch sehr
Nice.
geprägt, so diese Herangehensweise, wie er dem Leben begegnet ist und wie vielen anderen Menschen er dadurch Mut gemacht hat. Also das ist wirklich eine sehr besondere Geschichte und ein Buch, was man, denke ich, wirst du teilen, nur empfehlen kann. Jetzt
Absolut.
hat,
Und vielleicht nur ganz kurz
ja.
für Hörerinnen und Hörer, wenn das kann ich absolut empfehlen, auch zu deinem Punkt, das Buch von Viktor Frankl und auch, der hat so einen Videoclip auf YouTube unglaublich toll gemacht, wo er über einen Fluglehrer spricht und der Fluglehrer erzählt ihm, Victor, wenn du so fliegen willst, musst du so starten, weil der Wind dich runterdrücken wird. Das heißt, wenn du als rationaler Mensch anfängst, dann wirst du depressiv, aber wenn du als Optimist anfängst, dann wirst du rational. Und so diese Idee, wir sollten alle rationale Optimisten sein. Also wir sollten nicht diese Toxic Positivity, alles ist immer gut, überhaupt nicht. Das Leben ist hart und wir akzeptieren das. Und gleichzeitig, hey, können wir irgendwie noch was damit machen? Also so dieses Hope for the best, expect the worst. Das hat
Ja.
er ja sehr auch verkörpert. Und also nur zu deinem Punkt, dass Viktor Frankl unglaublich spannend hat, unglaublich tolle Sachen auch auf YouTube.
Ich kenne das Video noch nicht. Wir werden das auch verlinken. Das werde ich mir auch gleich mal anschauen. Was empfiehlst du denn den Menschen, die sagen, okay, jetzt höre ich dir zu und denk mir, ah, schön, wie gut das bei dir gelaufen ist. Wie kann ich denn? Also ich glaube, es ist ja auch ein Gebiet, womit du dich viel auseinandersetzt. Okay, wie kann ich irgendwie Glück kultivieren? Wie würdest du sagen, okay, wenn ich jetzt ähnlich wie du dann die Liebe meines Lebens finden möchte, mit welcher Haltung kann ich es durchs Leben gehen, um das vielleicht ein bisschen, ist ja, der Zufall begünstigt ja den vorbereiteten Geist und gleichzeitig nicht den, der es versucht zu erzwingen. Wie kann mir sowas gelingen oder was sind da vielleicht ein paar Hinweise, die du auch aus deiner Forschung da teilen kannst?
Also drei Sachen finde ich immer ganz interessant, weil man sie direkt machen kann. Und es erinnert mich an so einen Kollegen von mir, ganz eminenter Professor, der hat damals so nach dem Motto, Christian, ich finde dich gut, ich finde deine Forschung gut, aber wozu brauche ich denn das eigentlich? Ja, ich habe ja meinen Job, ich habe ja meine Family, brauche ich eigentlich nicht. Und haben wir einen Deal gemacht und haben gesagt, okay, mach ein paar Sachen ein bisschen anders. Stell Fragen mal anders. Anstatt irgendwie zu fragen, was machst du so beruflich oder so, wenn du eine neue Person triffst, frag einfach mal, was machst du gerne? Oder was bringt dich hierher? Oder Fragen, die den Möglichkeitsraum ein bisschen offener machen als irgendwie diese verboxten Fragen. Und setz ein paar Haken. Also nächstes Mal, wenn du, egal wo du bist, lass es einfach mal einfließen. Wenn jemand fragt irgendwie, du kommst ins Office und sagst, hey, wie geht's dir heute? Dann sagst du nicht nur ja gut, sondern sagst ja ganz gut, weil ich habe gerade an dem und dem Ding gearbeitet und das geht mir nicht aus dem Kopf. Oder die andere Person vielleicht sagt, Mensch, so ein Zufall. Hey, ich wusste gar nicht, du arbeitest daran. Hab vor kurzem mit einem geredet, der arbeitet vielleicht auch daran. Also dass man im Prinzip überall Haken setzt, wo man ist und einfach mal so ein bisschen guckt, was passiert. Der kommt nach ein paar Wochen zurück und er meint, Christian, ich wusste gar nicht, dass das Leben so joyful sein kann, so freudig sein kann. Und darum geht es ja oftmals, dass vor allem Menschen, die sagen vielleicht intuitiv, ah, das bin ich eigentlich nicht und ich bin ja eher so ein Pechvogel oder ich bin ja eher jemand, der vielleicht das Unglück anzieht, dass bei denen dann die riesige Veränderung kommt, wenn sie mit kleinen Schritten anfangen. Also dass es ja überhaupt nicht darum geht, irgendwie, hey, ändere dein ganzes Leben. Nein, nein, nein. Einfach ein paar Haken setzen, Fragen anders stellen, vielleicht auch Assoziationen lernen. Also beispielsweise meine Frau, absolut tollste Frau der Welt, aber, und ich habe sie gefragt, ich darf das auch teilen, dass sie nicht immer die optimistischste ist. Ja? Also ab und zu sagt sie halt davon, das Leben ist jetzt einfach ein bisschen schwierig. Aber sie hat immer Serendipity. Warum? Weil sie unglaublich gut ist, Punkte zu verknüpfen. Also wenn du dir erzählst, hey, ich bin der Jonathan und wir wollen gerade hier nach Heidelberg, in Heidelberg mehr machen. Dann sagt die, ja Mensch, hey, ich kenne da jemand, stelle ich dir direkt vor. Mensch, ich habe einen Artikel gelesen über Businesses in Heidelberg, lass uns doch da mal, schicke ich dir rüber. Und wenn man sowas trainiert, dass man einfach sich sagt, okay, die nächsten 10 Konversationen, in denen ich bin ich einfach mal da und bringe eine Idee mit rein oder eine Verbindung zu einer anderen Person. Und dann gewöhnt sich das Gehirn ja mehr und mehr dran, solche Verbindungen zu sehen. Und dann nach und nach passiert es mehr und mehr und mehr. Und das ist ja das Schöne auch so, das zeigt ja uns die Hirnforschung auch, wie das Gehirn sich nach und nach dann anpassen kann, wenn man das wirklich trainiert. Und ich denke, das ist halt das Schöne. Wie gesagt, man muss nicht unbedingt die optimistische Person sein. Es geht einfach darum, ein bisschen Muskel dafür zu bauen, fürs
Okay.
Unerwartete.
Okay, also das ist dann schon mal das Haltungsthema. Jetzt habe ich eine Frage zum Thema der Forschung, weil es ja total interessant ist. Ich meine, euer Forschungsgegenstand, euer Forschungsthema ist ja hochspannend. Die Frage ist nur, okay, von der Empirie dahinter. Und jetzt hattest du, und das finde ich ganz interessant, gesagt, okay, auch irgendwo philosophisch angehaucht. Ich habe in einem Vortrag von dir gehört, dass du das Beispiel gebracht hast, dass irgendwie mit Kameras habt ihr geschaut, dass Menschen, die in ein Café gehen, die eher unglücklich sind, da lag dann irgendwie Geld auf dem Weg dorthin und in dem Café war nur ein Platz frei und dann konnte man da irgendwie neben einer ganz tollen Businessperson sitzen, die dann vielleicht weitere Türen öffnet und die Person, die eher unglücklich angehaucht ist, das Geld nicht gesehen hat, die Chance nicht gesehen hat, die glücklich ist, das eher wahrgenommen hat und dann die Chance ergriffen hat. Ich habe mich gefragt, weil ich Ludwig Wittgenstein sehr gerne mag und der viel über dieses Thema glücklich sein, unglücklich sein gesprochen hat und vor allen Dingen auch, es gibt einige Forschungen auch von Daniel Kahnemann in die Richtung, dass diejenigen, die eher, sage ich mal, ein bisschen melancholischer angehaucht sind für dieses System 1, System 2 Denken, eher offener sind oder weniger anfällig für dieses System 1 Denken, dieses sehr oberflächliche, okay, ich bin glücklich, ich freue mich gerade total und dann übersehe ich aber eher Dinge. Das hat sich mit dem widersprochen, was ich bei dir gehört habe. Und deswegen hat es mich gefragt, erstmal im ersten Schritt, wie ihr überhaupt auswählt und definiert, wo ihr sagt, okay, diese Person ist jetzt unglücklich, die Person ist glücklich und so clustert ihr die, um einfach nur zu verstehen, okay, wie sieht dann euer Forschungsprozess da aus?
Ja, ist eine gute Frage, weil ich glaube, also man kann das Thema ja von vielen verschiedenen Perspektiven studieren. Also wir machen beispielsweise viele Langzeitstudien, wo wir sagen, okay, wir gucken uns an, wie gehen Menschen mit unerwarteten Momenten um. Und dann machen wir Interviews, Beobachtungen und so weiter und gucken einfach, wer macht was damit, wer macht nichts damit. Und dann über Zeit hinweg, was sind die Unterschiede? Also warum macht einer was damit, andere nicht? Und was sind die Unterschiede? Was du gerade erwähnt hast, auch, das sind vor allem auch Kollegen. Also ich mache nicht so viele Experimente. Ich mache größtenteils Langzeitstudien. Aber viele Kollegen machen sehr viele Experimente auch, wo sie genau sagen, hey, wir selektieren Menschen, die sich vielleicht selber als unglücklich oder selber als glücklich bezeichnen, also selbst identifiziert.
Okay.
Und dann packt man die in genau die gleiche Situation und sagt, in genau der gleichen Situation, wie gehen Menschen verschieden mit einem Moment um? Je nachdem, wie sie sich selbst identifizieren auch. Und da ist eben genau zu deinem Punkt, dass oftmals, wenn du Leute, die sich als Glückspilze bezeichnen, die sehen Situationen tendenziell anders als Leute, die sich als Pechvögel bezeichnen. Also zum Beispiel, es gibt so diese hypothetische Frage, was würdest du, stell dir vor, du bist in einer Bank und da kommt ein Bankräuber rein und es fällt ein Schuss. Ja? Und der Schuss geht bei dir durch die Schulter. Und wenn du jetzt einen Pechvogel fragen würdest, hey, erzähl mir über die Situation. Der Pechvogel würde tendenziell sagen, ach, das ist ja so unfair, ich bin die einzige Person, die hier angeschossen wurde, das ist die Story meines Lebens und ich bin ja ein Pechvogel. Der Glückspilz würde sagen, hey, vielen Dank, dass ich überlebt habe, es hätte ja viel schlimmer kommen können und vielen Dank, dass ich überlebt habe und ist ja gut und ich bin eine glückliche Person. Das Spannende ist, was wir eben sehr viel sehen, ist, dass du in allen Kontexten, also ich arbeite sehr viel in Kontexten von absoluter Armut, du Leute findest, die sich als Glückspilze bezeichnen, ja, und Leute, die sich als Pechvögel bezeichnen. Und das ist ja diese interessante Mindset-Frage im Prinzip, das sind ja zwei Elemente hier. Der eine Element ist Serendipität ist ja im Prinzip erstmal eine Perzeptionsfrage. Ja? Also wie interpretiere ich eine Situation? Interpretiere ich sie als überraschend oder nicht, als was gut ist oder nicht oder schlecht ist oder nicht? Und wie gesagt, Leute, die sich als Glückspilze bezeichnen, die tendieren, eine Situation zu sehen und sich dann zu fragen, hätte es schlimmer kommen können? Und ein Pechvogel sagt sich eher, hätte es besser kommen können. Und das sind im Prinzip einfach Muster, die man schon so sieht. Was du einen interessanten Punkt hast, ist, genau, wie tief geht sowas, was sind so die anderen Effekte, die da drin sind und so weiter und so weiter. Das Spannende ist, glaube ich, das kann man differenzieren, dass es Wenn man sich eine komplexe Person anschaut, dass natürlich da immer verschiedene Sachen eine Rolle spielen. Aber beim Mindset kommt ja immer die Frage, wie interpretiert man eine Situation, wenn man sie sieht? Und darauf basierend geht man ja anders mit der Situation um. Also wenn ich beispielsweise
Ja, verstehe.
in einer Situation bin, wo ich mit der Person rede, die ich nicht mag, und wenn ich jetzt eine Glückspilz-Type-Person bin, dann erwarte ich, dass die Person trotzdem vielleicht noch gut sein könnte. Und das heißt, das gebe ich vielleicht nochmal eine Chance, vielleicht frage ich Fragen nochmal anders und so weiter. Und dann wird es halt vielleicht doch eine gute Konversation. Versus eine andere Person, die vielleicht das Schlechte in der Person eher sehen würde und der Situation, dann vielleicht auch eher dann, ist fast so wie eine selbst
Ja,
erfüllende Prophezeiung dann
ja.
irgendwann, dass man so die Sachen anzieht, eben die man, wo man davon ausgeht. Und ich denke, also die Faktoren, die du meinst, spielen immer irgendwie eine Rolle, aber ich denke, das Spannende ist halt eher, wie interpretieren wir die Welt und was machen wir dann damit? Und es ist halt unterschiedlich, je nachdem, wie du die Welt wahrnimmst.
Ich fand das interessant, weil in der Vorbereitung unser Gespräch habe ich an mehreren Stellen gedacht, das ist ja doch irgendwo dann zu einem gewissen Ausmaß ähnlich so dieses bekannte Law of Attraction, also dieses Anziehungsgesetz. Und mit Blick auf das, was du gerade gesagt hast, so wie bewerte ich Perspektiven, ist vielleicht ein guter Zusammenhang oder macht jetzt Sinn. Ich meine, es gibt diesen sehr, sehr schönen William James-Gedanken, der gesagt hat, dass die wichtigste Erkenntnis seiner Generation oder seines Jahrhunderts darin bestand, dass indem du deine Perspektive auf eine Sache änderst, du dein ganzes Leben verändern kannst. Und da Dinge einzuordnen und dann zu sagen, okay, mir ist was widerfahren und ich kann es entweder sagen, okay, das ist das Schlimmste, was mir je passiert ist, oder hey, ich habe hier eine zweite Chance bekommen. Ich glaube, das ist ja auch was, wenn man sich deine Biografie anschaut, wo du ja auch so einen Moment hattest. Ich kenne dich jetzt nicht gut, aber ich würde vermuten, dass du jetzt sagst, okay, du würdest dich eher als Glückspilz einordnen, weil du einen schweren Autounfall hattest und da durch diese Wahrnehmung von dem Polizisten, der gesagt hat, ah krass, diese Person lebt noch, du dir gedacht hast, ah ja, okay, ich bin ja echt ein Glückspilz. Ich weiß nicht, so gab es für dich dann so einen Bruch in deinem Narrativ, dass du gesagt hast, du würdest dich vorher vielleicht ein bisschen mehr als Unglücksrabe sehen und danach als Glückspilz, oder war das einfach nur ein sehr prägendes Ereignis für dich?
Es war ein sehr prägendes Ereignis, vor allem, weil es eben so gezeigt hat, wie schnell das Leben vorbei sein kann. Also ich denke, für mich war, also ich war vorher ja ein sehr unmotivierter Schüler. Ich bin ja von der Schule geflogen, musste ein Jahr wiederholen und so weiter. Und das war dann im Prinzip so ein Aufwacheffekt. Ah, Mensch, hey, Leben kann sehr schnell vorbei sein und mach jetzt mal was draus und nicht irgendwie, nehm nicht an, dass du noch so viel Zeit hast. Und ich denke, das ist was, also Law of Attraction ist ja im Prinzip für mich, ich boxe so Law of Attraction und Positivity über alles und so weiter, so ein bisschen in so die Box, okay, es ist schön, da können wir vielleicht ab und zu ein bisschen, da sind ein paar Wahrheiten mit drin, ne? Also wie gesagt, wenn man annimmt, dass eine Person tendenziell gut sein könnte, dann wird man auch Fragen anders vielleicht stellen und so weiter und so weiter. Also es gibt da gewisse Wahrheiten drin und gleichzeitig für mich kommt natürlich viel der Wissenschaftsbasierung auch davon zu sagen, wir wissen, dass das Leben hart ist und wir wissen, dass du nicht einfach nur dir was Positives vorstellst und dann passiert was Positives, sondern du musst hart dafür arbeiten, du musst einen Muskel bauen und
Definitiv, ja.
hier sind wissenschaftliche Wege, wie du das machen kannst. Und da ist es halt so das Spannende, wie wir gerade drüber geredet haben, dass es im Prinzip so ein Venn-Diagramm ist, wo du wenn du so ein Serendipity-Mindset in der Mitte hast, ja, es hilft dir, mehr Serendipity zu haben, wenn du annimmst, dass eine Person um dich rum positiv sein könnte und dann im Prinzip dann, dass du dann eher auch so Sachen sehen kannst. Aber gleichzeitig könntest du auch diese Serendipity haben, wenn du einfach nur gut bist, Punkte zu verknüpfen. Oder du kannst es haben,
Ja.
wenn und so weiter. Also der Punkt ist im Prinzip der, dass man trainieren kann, mehr davon zu haben. Aber ich denke, in meinem eigenen Leben, mit so einem Verkehrsunfall vor allem, ich habe mich immer als sehr glücklich eingeschätzt.
Okay.
Aber ich habe mit Sicherheit für mich selber vielleicht nicht ganz gesehen, wie im Endeffekt, wenn man nur eine kurze Zeit auf dieser Welt hat, man vielleicht nicht so eine Complacency haben sollte, dass man eben Sachen noch lange in der Zukunft machen kann und so weiter. Und jetzt mit Covid wieder, ne, mit dieser NATO-Erfahrung mit Covid, ist halt wirklich so eine Sache, wo du sagst, okay, hey, Leben kann jederzeit vorbei sein, also mach's jetzt und nicht irgendwie in 20 Jahren.
Wie alt warst du als der bei dem Verkehrsunfall?
18, also da gerade, als ich jung, gerade in der Schule,
Okay.
als ich gerade noch ein Jahr wiederholt hatte, das kam genau zur richtigen Zeit. Es ist spannend, weil ich habe viel mit Leuten geredet, die schwierige Momente im Leben haben, so Krebs oder Sachen, die im Prinzip dir so das Ende des Lebens ein bisschen zeigen. Und es ist halt spannend, wie wir sehr viel in solchen Momenten dann auch Sinn gefunden haben, weil du im Prinzip sagst, okay, es fühlt sich komplett unsinnig an, dass sowas einem passiert und gleichzeitig, hey, es ist auch ein Reminder, wie wertvoll das Leben eigentlich sein kann. Das war ja damals bei Steve Jobs und so auch so, ja, dass er damals gemeint hat, so nach dem Motto, hey, Tod ist der beste Motivator, weil wenn du Tod siehst, dann weißt du, wow, okay, hey, nichts anderes zählt jetzt als das, was im Prinzip, wenn ich auf dem Todesbett sein werde, die Regrets, die ich haben werde. Und das ist so ein Shift, den ich seitdem schon sehr gehabt habe. So diese Idee, was würde ich jetzt bedauern, wenn ich auf dem Todesbett wäre? So sehr Mark Twain, dass man mehr die Sachen bedauert, die man nicht gemacht hat, als die man gemacht hat.
Ja, ich liebe das Leben von hinten ab und zu mal diese Perspektive einzunehmen. Ich habe meine Masterarbeit über die stoische Philosophie geschrieben und sich mal auch Dinge vorzustellen und zu sagen, okay, wie wär's, wenn die Person jetzt vielleicht nicht mehr da wäre? Oder mal, ich meine, es geht ja nicht darum, sich selber zu quälen, sondern dadurch irgendwie auch nochmal eine andere Dankbarkeit fürs Leben zu entwickeln und auch nochmal sich die Frage dann anders zu beantworten, wie will ich eigentlich leben? Weil wenn du es von hinten ab und zu mal betrachtest und sagst, okay, so was für ein Mensch will ich denn da gewesen sein und wie will ich dann auch handeln, da hilft das manchmal dann auf andere Antworten zu kommen und dann auch entsprechend anders durchs Leben zu gehen.
Ja.
Wenn wir auf eure Forschung blicken, finde ich es ganz interessant, weil ihr forscht zu Serendipity. Was waren denn Momente, die ganz unerwartet waren oder wo ihr sagt, so zufällig ist in eurer Forschung was ganz anderes rausgekommen, als ihr vielleicht erwartet hattet? Also gab es so Momente der Serendipität innerhalb eurer Serendipitätsforschung?
Und auch vor der Forschung, also weil ich habe ja angefangen mit der Forschung am Anfang, so in die Richtung Purpose-Driven Leadership, wie kann Organisationen im Prinzip Netzwerke bauen, die sinnstiftend sind, wie können Unternehmen wachsen dadurch und so weiter und so weiter. Also alles irgendwie so Profit and Purpose in der Richtung. Und dann zufälligerweise irgendwie die spannendsten Leute haben immer irgendwie so nach dem Motto, und dann habe ich zufälligerweise das und dann bin ich hier reingestolpert und dann das reingestolpert. Und das heißt, da war dann irgendwie so, wow, das scheint ja überall, der Zufall scheint ja überall eine Rolle zu spielen. Und da war dann halt die Faszination, hey, vielleicht sollten wir dann das Research ein bisschen shiften in die Richtung und wirklich versuchen zu verstehen, was es ist. Und das war halt so das Spannende, vor allem so mit wir machen halt sehr viel Forschung so mit Führungskräften, CEOs von großen Unternehmen vor allem auch. Und wenn du dann irgendwann siehst, es ist ja eigentlich immer das gleiche Muster, dass die alle richtig gut geworden sind, Serendipität zu kultivieren, dass dann halt irgendwie für mich die Faszination war, okay, gibt's da eine Wissenschaft dahinter? Weil, wie gesagt, wenn du der CEO von Mastercard bist, du kannst nicht in ein Board-Meeting reingehen und sagen, ich hatte einen Plan und dann ist was komplett anderes passiert. Weil dann fühlt es sich ja an, als ob du keine Kontrolle hast. Aber das Blöde ist halt heutzutage, normalerweise machen dann halt Leute das Gegenteil. Also sie tun so, als ob sie alles gewusst hätten. Hey, ich habe den Plan gehabt und dann genau das gemacht. Ist ja auch nicht die Wahrheit, sondern worum es eben jetzt in der Forschung vor allem geht, ist zu sagen, hey, lass uns ein Vokabular kreieren, was uns ermöglicht, aktiv über den Zufall zu sprechen. Hey, ich bin der CEO von Mastercard, ich habe die und die Strategie gehabt. Dann haben wir eine Kultur gebaut, die es uns ermöglicht hat, noch spannendere Sachen zu sehen. Und jetzt haben wir die Strategie angepasst und jetzt ist es eben noch spannender. Und so dieses aktive, hey, we cultivate Serendipity, wir kultivieren diese Serendipität versus der Zufall hat uns überfallen, das redefiniert dann halt auch das Unerwartete weg von, es ist immer nur ein Feind zu, nein, das Unerwartete muss Teil unseres Plans sein. Manchmal ist es nicht ideal und zerstört unsere Pläne, aber vielleicht kommt ja auch oftmals dann was Gutes bei raus.
Lass uns da nochmal tiefer reingehen, wie genau dieser Prozess der Serendipität aussieht. Also was sind so wirklich, vor allen Dingen, das ist ja hochspannend, wenn ihr da diese ganzen Interviews führt und die auch über einen längeren Zeitraum begleitet. Was sind so die Takeaways jetzt für alle auch, die hier zuhören, wo du sagst, das habt ihr da gelernt, das habt ihr mitgenommen. Das sind vielleicht so Dinge, wie man es wirklich, ich meine, geht ja wiederum nicht darum zu sagen, ich will es erzwingen, aber ich will es ja begünstigen. Und was kann ich von denen lernen, die da sehr erfolgreich sind? Vielleicht kannst du auch mal von einem Serendipitätsvorbild von dir sprechen, wo du sagst, hey, die Person, die hat das irgendwie total gemeistert.
Ja, absolut. Also eine Person, die ich da absolut inspirierend finde, ist Ajay Banga. Der ist jetzt der neue Weltbank-Präsident. Der hat vorher Mastercard geleitet und der, absolut inspirierend, der ist eine Person, der geht rein und sagt, okay, hier wollen wir hin, hier ist ein Nordstern. Wir wollen 500 Millionen Leute, die vorher nicht im Finanzsystem waren, ins Finanzsystem reinholen. Das ist jetzt unsere Vision, da wollen wir hin. Hier ist eine Strategie, aber ich sage euch jetzt schon, dass wenn Hilda in Hildesheim uns sagt, dass die Strategie bei ihnen nicht funktioniert, dann werden wir die anpassen und das ist Teil unseres Plans. Das heißt, was der macht, ist, der baut das schon in die Planung mit rein. Und da gibt es ja dann einfache Wege. Also ein Weg beispielsweise, den ich immer ganz spannend finde, ist, im wöchentlichen Meeting einfach zu fragen, was hat euch letzte Woche überrascht? Und dann kommen dann auf einmal so Sachen wie, ah, Leute haben unser Produkt komplett anders verwendet, als wir dachten, dass sie es verwenden. Hey, lass uns doch mal ein bisschen mehr in die Richtung gehen. Da kommen dann Sachen wie, also vielleicht ganz kurz eines meiner Lieblingsbeispiele, da ist die Kartoffelwaschmaschine, weil das, ja, wo im Prinzip, du hast einen Waschmaschinenhersteller, Haier, eines der größten Unternehmen der Welt, Haushaltsgeräte, kriegt Anrufe von Bauern. Bauern sagen, eure blöde Waschmaschine geht kaputt. Warum geht sie kaputt? Ja, wir probieren unsere Kartoffeln drin zu waschen, aber es scheint nicht zu klappen. Was würden wir normalerweise machen? Würden wahrscheinlich sagen, Mensch, wasch deine Kartoffeln bloß nicht in der Waschmaschine. Deine Garantie verfällt jetzt, ja, und so weiter und so weiter. Was haben die gemacht? Das Gegenteil, haben gesagt, okay, das ist unerwartet, aber gibt ja wahrscheinlich viele Bauern auf der Welt, die ein ähnliches Problem haben. Also warum bauen wir nicht einen Schmutzfilter rein? Und dann wird's halt eine Kartoffelwaschmaschine. Und das ist halt so dann, wenn man da jetzt beispielsweise in einem Weekly Meeting gefragt hätte, was hat euch überrascht? Und dann der Service-Mitarbeiter sagt, du, hat mich überrascht, dass Bauern unsere Kartoffeln waschen. Dann bist du auf einmal da, wo du sagst, hey, cool, das Unerwartete wird jetzt Teil unserer Planung. Und man legitimisiert das halt auch ein bisschen, wo man dann sagt, hey, das greift nicht unsere Autorität an, sondern es muss Teil sein vom Day-to-Day. Und dann kommt auf einmal eben Ideen von den verschiedensten von Plätzen.
Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, so irgendwo ein Muster ist dann klar, es braucht einen Nordstern, also aus unternehmerischer Perspektive, du musst ja irgendwo vorgeben und sagen, in die Richtung wollen wir in dem Fall diese 500 Millionen Menschen, da diesen Zugang zu ermöglichen und gleichzeitig aber offen zu sein und auch zu sagen, okay, hey, auf dem Weg ist uns aufgefallen, es macht total viel Sinn, nach Äthiopien zu gehen als Beispiel, weil dort ist die Chance dafür am allergrößten und das haben wir mitbekommen, weil letzte Woche hat eine Mitarbeiterin da Urlaub gemacht und ist in einem Dorf gewesen und hat Folgendes erkannt.
Genau. Und genauso, wenn du Ajay beispielsweise zuhören würdest, wenn er darüber spricht, wie einige der spannendsten Projekte von Mastercard damals, das ist genau das. Der ist in Cape Flats, in Cape Town, da sagt ihm, ich glaube, es war sogar Hilda in Cape Town, die sagt ihm, hey, pass auf, die und die Sache klappt hier nicht von deinen Produkten, kannst du nicht mehr überlegen. Er geht zurück und sagt, ja, es gibt wahrscheinlich viele Hildas hier, wie kriegen wir jetzt die Voice von Hilda in unsere Company? Und dann passieren dann auf einmal solche Dinge von genau solchen zufälligen Encounters. Und das ist ja das Spannende, dass im Prinzip, sobald wir uns darauf einlassen, dann fühlen sich ja Leute auch ein bisschen mehr bestärkt, dann, hey, okay, ich kann auch Teil davon sein. Eine wichtige Sache, glaube ich, für die Unternehmer, die vielleicht zuhören, das Schlimmste, was dann passieren kann, ist, dass man Leuten sagt, bring eine Idee, aber dass man dann nicht investiert. Also das Wichtige ist natürlich auch, dass man dann einen Mechanismus hat, dass man sagt, okay, wir können jetzt auch da rein investieren, in irgendeinem, damit eben die Ideen nicht nur gebracht werden, sondern auch wirklich zum Vollzug gebracht werden. Ich denke, das ist zu deinem Punkt, ne, dass wenn man sich das Muster anschaut, hinter solchen Sachen wie Kartoffelwaschmaschine, Viagra, Penicillin und so weiter und so weiter, dass immer der gleiche Prozess ist. Also nicht nur ein Event, irgendwas, was dir passiert, wie beim Blindenglück, was dir halt einfach so passiert, sondern dass es ein Prozess ist, wo immer irgendwie was Zufälliges passiert, also der Auslöser. Ja, man stößt den Kaffee um, Bauern rufen an und sagen, blöde Sache geht hier kaputt und so weiter. Aber dann ist die Frage, was macht man damit? Man muss irgendeine Assoziation herstellen, man muss diese Punkte verknüpfen. Und man muss dann eben wie auch die Ausdauer haben, damit dann durchzugehen. Und du kannst halt jeden dieser drei Schritte dann auch beeinflussen. Du kannst mehr von diesen Auslösern kreieren, beispielsweise durch die Hakenstrategie. Du kannst lernen, wie man Sinn sieht und assoziiert in Situationen, beispielsweise dich zu zwingen, einfach mal ab und zu Ideen reinzubringen und Connections zu machen, aber eben auch die Ausdauer trainieren. Es ist ja nicht genug, nur irgendwie die Liebe deines Lebens potenziell im Café zu treffen, sondern du musst ja auch auf Dates gehen, du musst ja auch dann das durchziehen.
Jetzt hast du viel darüber gesprochen, du hast viel mit CEOs zu tun und ich stelle mir die Frage, okay, auf der einen Seite will ich dieses offene Mindset haben, aber CEOs sprechen natürlich auch wahnsinnig viel über Fokus. So, wir sollten jetzt nicht uns ständig verzetteln. Wie haben die es gemeistert, einerseits zu sagen, ich habe diesen offenen Mindset und bin offen zu sagen, okay, hey, da müssen wir vielleicht die Strategie noch mal ein bisschen anpassen, weil wir hatten dieses Learning auf dem Weg versus wenn ich ein geschultes Serendipity-Mindset habe, dann kann es ja sein, dass ich jeden Tag 10 neue Ideen habe. Also so geht es mir häufig, denken, okay, es sind ja so viele Möglichkeiten da, dass du dich nicht in diesem Dschungel an Potenzial und Dingen, die man machen kann, dann verlierst oder sagst, du verzettelst dich.
Absolut. Und das ist halt das Spannende, wenn man sich Unternehmen wie Pixar anschaut, eines der kreativsten Unternehmen der Welt, ja, da sieht man halt so Sachen wie Brain Trusts oder also einfach so beispielsweise Mechanismen, wo man einfach ein paar informelle Leute drumherum hat, die sagen, die Idee ist gut, die Idee ist nicht so gut, die kommt erstmal Parking Lot und so weiter. ich habe das in den Unternehmen, wo ich mit auch involviert war, sehr viel gemacht, so nach dem Motto, wenn immer eine Idee im Meeting kommt und sie vielleicht gerade nicht reinpasst, dann packen wir sie auf so einen Parkplatz und dann ist es auf dem Parkplatz und dann später, falls sie irgendwann mal reinpasst, wird es halt wieder zurückgenommen. Und das ist ja im Prinzip, was Ideo und so diese ganzen kreativen Companies machen, dass sie sagen, wir wollen ein Repositorium haben von Sachen, die vielleicht gerade nicht reinpassen, aber die vielleicht später nochmal gut reinpassen könnten. Und ich denke, das ist halt genau der Punkt auch, wie du formuliert hast, dass die CEOs unglaublich gut sind. John Fallon hat es gut gesagt, der frühere CEO von Pearson. Ich kann dir keine Gewissheit geben, aber ich kann dir Klarheit geben. Und ich denke, das ist dieser riesige Shift weg von, ich tue es, als ob ich alles weiß, ich tue es, als ob ich weiß, was die nächsten 10 Jahre passieren wird, zu, ich gebe dir einen Nordstern, ich gebe dir Werte, ich gebe dir ein Umbrella von, was uns wichtig ist, dass du weißt, welche Punkte du verknüpfen möchtest. Und gleichzeitig sage ich aber auch, hey, du musst eine Offenheit haben zu neuen Sachen, weil unerwartete Dinge passieren werden. Und vielleicht ein pragmatisches Beispiel, nimm dir an, du bist ein Unternehmen und ihr seid in einer finanziellen Krise. Wenn du jetzt einem Mitarbeiter nur sagst, hey, wir müssen Kosten senken, dann wird die Person jetzt rausgehen und probieren, Kosten zu senken, also Sachen günstiger zu kriegen, so günstiger zu machen. Wenn du der Person aber gesagt hättest, hey, wir müssen unsere finanzielle Stabilität verbessern, dann würde die Person vielleicht auch rausgehen und sagen, hey, wir müssen vielleicht unseren Produktpreis erhöhen, damit wir das Premium-Segment machen und dann haben wir halt mehr Revenue und die gleichen Kosten. Und der Punkt ist der, dass wenn man so eine semi-structured, so eben nicht zu sehr strukturiert, überdefiniert, was dann oftmals eben Ideen kaputt macht, zu so semi-structured, wo man Klarheit gibt, dass darum geht es uns, aber eben nicht auch vorausnimmt, hey, das ist genau die Solution, die wir brauchen. Und ich denke, das ist halt oft, man sieht es ja vielen Unternehmen, beispielsweise nimm Philips, ja, wenn die damals, die hatten ein Tomographie-Department, ja, das heißt dann, das sind ja diese Dinge, diese riesigen Maschinen, ja, wo du reingesteckt wirst und dann Präzisionsdiagnose passiert. Wenn du jetzt Teil des Tomography-Teams bist und Leute sagen dir, mach Innovation hier, mach Innovation, dann denkst du ja nur darüber nach, wie kann ich ein besseres Tomography hier machen. Aber wenn du in einem Department bist, was vielleicht ein bisschen offener strukturiert ist, wo es vielleicht Präzisionsdiagnostik heißt, dann guckst du vielleicht auch komplett neue Geräte, die nichts mit Tomographie zu tun haben. Ja, und das ist halt das Spannende, wie viel strukturieren wir versus wie viel geben wir Leuten auch einen Freiraum, nicht zu viel vorherzunehmen.
Ja, das ist eine hochspannende Frage. Ich meine, das muss man natürlich auch immer wieder austarieren, auch je nachdem, in welcher Branche man unterwegs ist. Es gibt natürlich Branchen, wo du sagst, okay, da ist höchste Präzision gefordert und andere Branchen, wo du sagst, nee, wir müssen ja ständig auf neue Möglichkeiten kommen und uns auch immer wieder neu erfinden. Ich fand das interessant, du hattest vorhin gesagt, dass ihr auch mit innerhalb eurer Forschung auch daran arbeitet, irgendwo neues Vokabular dafür zu entwickeln. Und Sprache ist ja was, was zu einem gewissen Ausmaß auch Wirklichkeit schafft. Jetzt ist der Serendipitätsbegriff, ich glaube, der ist zum ersten Mal irgendwie vor 300 Jahren aufgetaucht, durch eine Fabel, wenn ich mich nicht täusche. Und auf jeden Fall, ich habe mich gefragt, ob dieses Thema eine höhere Bedeutung dadurch in letzter Zeit gewonnen hat, dass wir auch ein Vokabular dafür entwickeln und dass es überhaupt in den Sprachgebrauch kommt und dass wir darüber sprechen können, dass wir dieses Konzept überhaupt greifen können. Und ich meine, du setzt dich auch viel mit dem Thema Purpose-Driven Leadership, also Leadership generell auseinander. Das machen wir auch sehr stark. Und ich habe mich gefragt, wie dieses Thema auch mit Blick auf, was in der heutigen Zeit besonders wichtig ist, mit einem wachsenden Komplexitätsgrad und einfach Krisen, die es zu bewältigen gibt, wo vor allen Dingen auch Serendipität als ein zentraler Skill der Zukunft irgendwo, oder zumindest eine zentrale Haltung erachtet werden kann.
Absolut. Und ich denke, das ist das Spannende ja, dass im Endeffekt die Frage ist, wie kann man es in verschiedene Diskussionen, Konversationen mit einbauen? Also beispielsweise, wir haben dieses Jahr jetzt auf der Academy of Management Conference, das ist die größte Management-Konferenz der Welt für Akademiker, wo wir dann ein Panel machen mit irgendwie den Kernleuten in Strategie, in den Kernleuten in Psychological Safety, den Kernleuten in Effektuation. Also wirklich, wo man sagt, wir wollen sicherstellen, dass es Teil von verschiedenen Konversationen ist, weil es im Prinzip ja wegkommt von diesem, es ist entweder Emergenz oder Planung, es ist entweder Glück oder Planung, ja, oder das im Prinzip so dieses, dass man weggeht von entweder oder zu, nein, es ist ein Paradox, aber wir können dieses Paradox managen und dieses Cultivating Serendipity ist halt, warum es so unglaublich spannend ist für so viele verschiedene Bereiche, weil man im Prinzip dann sagen kann, es ist eben nicht nur entweder oder in den meisten Bereichen und wir können quasi ein Toolkit dafür geben, das zu machen. Und zu deinem Punkt, ich denke, was ich unglaublich spannend finde, ist, was ich sehr viel gesehen habe, eben bei Unternehmern, die vielleicht vorher das Gefühl hatten, Mensch, wenn ich jetzt über den Zufall rede, dann stellt es ja meine Autorität in Frage, oder das, dann sehe ich ja so aus, als ob ich hier nicht planen kann, dass man davon wegkommt und sagt, nein, 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 du bist jemand, dem ich mehr vertraue, weil du im Prinzip jemand bist, der realistisch einschätzt, wo wir sind, der eine Vision hat, der weiß, wo es hingeht und gleichzeitig aber eben auch diese Offenheit hat zum Unerwarteten. Und ich denke, das ist halt so Oldschool versus New School Leadership, dass man Oldschool Leadership ist, beispielsweise, stell dir vor, du bist ein, bei Covid, als Covid passiert ist, wo dann Governors in der USA, ein paar von denen Oldschool Leadership ist, du sagst, wir machen jetzt einen Lockdown und hier ist eine genaue Timeline, wann wir wieder aufmachen.
Ja.
So. Und da kannst du dich ja nur für Failure aufsetzen, weil du im Prinzip, du hast nicht genug Informationen, um genau die Timeline zu geben und dann entweder jetzt, wenn du die Timeline anpasst, siehst du schwach aus in deiner Leadership oder du musst Informationen zurückhalten und dann bist du halt jemand, der nicht vertrauenswürdig ist. Andere Governors, die einfach sagen, hey, wir haben zwei Prinzipien, wir wollen Public Health und Economic Health, hier ist eine Timeline, aber wir sagen euch jetzt schon, dass wir die Timeline anpassen werden, je nachdem, welche neuen Informationen wir bekommen. Wenn du jetzt die Timeline anpasst, siehst du stark aus, weil du im Prinzip jetzt vertrauenswürdig bist, dass du neue Informationen gekriegt hast und es war immer Teil des Plans, dass du das neu einbringst. Und ich denke, das ist ja unglaublich spannend, auch immer, sieht man mit Kids, ja, wenn man Regeln aufstellt, die Kids sowieso nicht irgendwie erreichen können, dass man dann Autorität verliert, versus wenn man ihnen die Werte hinter den Regeln gibt und sagt, das ist jetzt eine Regel, die wichtig ist, aber ich will, dass du weißt, dass dieser Wert der wichtigste ist und vielleicht gibt es dann irgendwann eine andere Regel, dass es dann auch viel mehr dazu führt, dass man die Regeln auch einhält. Und ich denke, diesen Schritt zurückzugehen, zu sagen, worum geht es uns eigentlich und dann im Prinzip darauf basierend Strategie zu entwickeln, ich denke, das ist das, was dann erfolgreich auch ist.
Ja, und du untergräbst ja auch deine eigene Glaubwürdigkeit, wenn du in der heutigen Zeit rausgehst und sagst, hier ist der Plan für die nächsten 5 Jahre und das ist unser 10-Jahres-Masterplan und den setzen wir jetzt 1:1 um. Das geht ja heute gar nicht mehr. Das wäre vielleicht noch vor 100, 150, 200 Jahren gegangen, dass du sagst, okay, das Leben ist irgendwie linear, aber mit der heutigen Innovationsgeschwindigkeit ist das ja wirklich einfach nicht mehr seriös zu sagen, okay, hey, vertraut mir, so wird das kommen. So, nee, vermutlich nicht. Ich finde es bei dir ganz interessant, weil du ja doch einige unterschiedliche Dinge machst. Jetzt hast du mehrere Bücher publiziert, du forschst, du bist unternehmerisch aktiv. Was würdest du sagen, ist von all den Dingen, die du machst, im beruflichen Kontext, weil jetzt bist du ja auch glücklicher Familienpapa, was ist das, wo du sagst, da geht dir am meisten das Herz auf, das erfüllt dich am allermeisten, das macht dir einfach unheimlich viel Freude?
Es sind vor allem Momente, wenn Menschen, mit denen ich arbeite, so einen Aha-Effekt haben. Also so ein beispielsweise, wenn man einen Workshop macht und dann hat man vielleicht am Anfang Leute, die sagen, ja, aber das bin ich ja nicht, ich bin ja eigentlich ein Pechvogel. Und dann probieren sie ein bisschen aus und setzen ein paar Haken und fragen einfach mal Fragen anders. Und man trifft sie eine Woche später und dann sagen sie, Mensch, hey, mein Leben hat sich verändert. Und ich denke, das ist halt so, was mir richtig Spaß macht, so diesen Impact zu sehen, vor allem mit diesen kleinen Baby-Steps versus irgendwie, man ist ja immer schön, wenn man über langfristige Zeit was sieht, dass sich ein Unternehmen vielleicht jetzt entwickelt und so weiter, aber Was mir am meisten Spaß macht, sind so diese, hey, jemand hat einen kleinen Stupser bekommen, hat gesehen, dass es möglich ist und jetzt wollen sie mehr. Das ist ja wie, wenn man mit dem Gym anfängt, mit dem Fitnessstudio, macht ein bisschen was und dann macht es einem ja irgendwann dann doch Spaß und dann geht man halt vielleicht öfter. Muss auch nicht immer Spaß machen, aber man sieht halt den Effekt. Und ich denke, das ist halt das Schöne, wenn man den Effekt irgendwann sieht, dass es dann im Prinzip den riesigsten Shift gibt. Und das war für mich auch das Überraschendste, dass ich dachte immer, dass das ein Buch ist, was für Leute wie dich quasi ist, die intuitiv schon sehr viel davon machen und denen es jetzt vielleicht ein Vokabular gibt, die vielleicht dann jetzt auch mit anderen teilen können, wie sie ihr Leben leben, die vielleicht auch eine Legitimation ein bisschen haben für wie sie an Dinge herangehen und so weiter. Und dann war aber das Spannende auf einmal, dass im Prinzip die Leute, die sich gar nicht daran sehen, dass die im Prinzip den größten Impact haben, weil das für sie halt eine komplett neue Welt ist. Und das macht mir halt unglaublich viel Spaß, diesen Shift zu sehen und diesen, okay, ich kann das auch.
Das heißt eigentlich, andere zu befähigen, das zu erkennen, worüber du forschst, oder? Weil das ist ja eine totale schöne Kongruenz, dass du sagst, okay, so das, was dir am meisten Freude gibt, ist das, was du irgendwie im wissenschaftlichen Kontext zu deinem Gegenstand gemacht hast. Also ist ja wirklich ein ganz toller Match.
Das war eben die Freude auch über die letzten Jahre hinweg, dass ich bin ja als Unternehmer und Community Builder gestartet und hatte irgendwie immer Serendipity und auch, weißt du, in den Communities, wo ich Teil war, da gehst du auf Dinners und dann sagen Leute, ah, so ein Zufall, so ein Zufall, so ein Zufall. Also immer sehr viel Serendipity in den Kontexten und wo das von mir Teil einer Lebensphilosophie geworden ist. Aber ich dachte immer, das wäre halt so, ah ja, schön, das ist halt dein Practitioner-Leben und dein dein eigenes Leben, aber Forschung dachte ich, okay, da machst du ein bisschen mehr hier Purpose-Driven Leadership und so weiter. Und dann ist es da halt immer mehr vorgekommen. Und das war halt das Schöne, genau zu deinem Punkt, dass vor allem jetzt auch mit dem Buch dann, das war eine richtig schöne, in Anführungsstrichen, Ausrede zu sagen, wie kann ich das Analytische zusammenbringen mit dem, was ich in meinem eigenen Leben als Lebensphilosophie jetzt und als täglichen Faktor, der mich im Prinzip auch in so einer Welt, die so schwierig ist, auch so ein bisschen am Laufen hält, dass man sagt, hey, wow, jeden Tag könnte was Tolles passieren. Und das ist halt so ein bisschen, genau, das was schön ist, dass es so ein bisschen verschmelzt ist, weil in der Zeit, wo es nicht wirklich verschmelzt war, das ist ja immer dann ist man ein bisschen am Rudern und dann, Gott sei Dank, hat sich das dann mehr und mehr verschmelzt.
Das freut mich für dich. Ich habe in einem Podcast von dir gehört, vielleicht noch abschließend, du hattest gemeint, du magst Fragen gerne, die man total oberflächlich oder auch ganz tief beantworten kann. Ich stelle dir noch eine abschließende, weil du sitzt ja gerade in New York und Christian, wo geht denn deine Reise hin?
Das ist eine klasse Frage, weil genau auch zu dem Punkt, das ist ja wirklich der Punkt, dass wenn man eine Frage stellt, wie was führt dich hierher, das kannst du ja wirklich in 10 verschiedenen Arten, ja. Hey, ich bin gerade in der Transition, ich muss meine Identität finden oder ja, die U-Bahn war zu spät und ich wollte eigentlich gar nicht kommen, aber jetzt bin ich hier. Also du kannst ja quasi jedes Level da abgrasen. Und zu deinem Punkt, meine Reise geht sehr, sehr viel zu so 2 Parallelreisen zurzeit. Eine Reise ist wirklich familiär, jetzt quasi, ich probiere zu lernen, was es heißt, ein guter Vater zu sein und lerne da gerade sehr schnell und sehr viel. Und auf der anderen Seite mit dem Buch jetzt und mit dem Content, so Serendipity Mindset, das ist was ich halt sehr gesehen habe in unserer Forschung, in meinem eigenen Leben und wo es mir eben darum geht, hey, wie können wir das so weit wie möglich in Education bringen, also vor allem Universitäten, Hochschulen, aber eben auch Schulen und so früh wie möglich anfangen mit Menschen und auch Organisationen natürlich und wirklich so diesen Multiplikationseffekt dann mehr und mehr kriegen und ja, da freue ich mich sehr drüber, jetzt die nächsten Jahre einfach auch ein bisschen zu gucken, hey, super, wie können Psychologen das mehr nutzen in ihrer Praxis? Wie können Unternehmen das mehr nutzen in HR? Wie können das Kinder mehr nutzen, wenn sie Resilienz entwickeln wollen und so weiter?
Dann sage ich an der Stelle, es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ich wünsche dir, deiner Family, auch mit deiner ganzen Forschung und den Projekten viel, viel Erfolg, alles Gute, viel Freude, viel Glück, viel Serendipität. Und wenn du in Deutschland bist das nächste Mal, sag total gerne Bescheid, gehen wir mal einen Kaffee trinken.
Sehr, sehr gerne. Also vielen Dank auch für die tollen Fragen. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die tolle Konversation. Und gleich gilt auch für New York und LA, wenn du mal in der Gegend bist, sehr gerne.
Ich gebe Bescheid. Alright. Bis dann.